Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Willkommen zurück bei unserem Podcast, bei der Folge 126. Diese Woche lesen wir die Abschnitte in Lehre und Bündnisse 58 und 59. Wir befinden uns im Sommer 1831, im Monat August. Beide diese Abschnitte wurden im August empfangen, ich glaube nur 6 Tage auseinander. Und sie wurden in Zion, in Missouri, empfangen. Joseph Smith ist gerade nach Missouri gekommen. Also, ja, er ist dort jetzt gerade angekommen. Und am Sonntag vor der Offenbarung, die wir in Abschnitt 58 lesen, wurde ein Gottesdienst abgehalten. Der erste eben mit Joseph Smith zusammen. Man weiß nicht, ob es schon vorher welche gab, aber wahrscheinlich schon. Und in diesem wurden 2 neue Mitglieder in Missouri getauft. Das war relativ besonders, denn die Missionsarbeit in Zion selbst mit den Menschen, die schon dort vor Ort waren, ging erstmal relativ schleppend voran. Die waren zwar freundlich gesinnt, aber hatten bis zu dem Zeitpunkt noch nicht super viel Interesse daran, am Evangelium gezeigt. Joseph ist nicht der Einzige, der in Zion ankommt, sondern mit der Zeit trudeln auch jetzt ein paar Heilige ein. Nämlich ein paar aus Colesville. Unter anderem auch Polly und Joseph Knight. Und ich meine, wir haben das schon letzte oder vorletzte Woche einmal erwähnt, aber die Polly, die war ziemlich krank, schon seit einigen Monaten. Und sie hatte sich aber als Ziel gesetzt, dass sie nicht sterben will, bevor sie nicht Zion gesehen hat. Und sie kommen also jetzt nach Independence und ein paar Tage später verschlechtert sich ihr Zustand tatsächlich und sie stirbt. Und sie wird dort begraben als erstes Mitglied in Zion, das dort gestorben ist. Einige Heilige sind also jetzt dort und wollen jetzt wissen, was der Wille des Herrn ist in Bezug auf sie. Was sollen sie machen? Was sind die Rahmenbedingungen, wie sollen sie weiterhin vorgehen? Und der Herr gibt eben besonders diesen Heiligen nun diese beiden Offenbarungen. Außerdem wird nach dem Willen des Herrn das Land dort geweiht und auch das Grundstück für den zukünftigen Tempel wird bestimmt. Dieses Grundstück gibt es heute noch. Das heißt heute Temple Lot, also Tempelgrundstück sozusagen. Wenn man sich das mal anschaut, ich werde da in die Shownotes einen Link posten oder auch ein, ich weiß nicht, ob man ein Bild posten kann, aber auf jeden Fall sonst das Bild verlinken. Man kann sich das anschauen. Man sieht drumherum, um diesen Tempelplatz, von 3 verschiedenen Kirchen Gebäude. Also da gibt es das Auditorium von der Community of Christ und ein Tempel von der Community of Christ. Wir haben ein Besucherzentrum von unserer Kirche. Wir haben ein Missionsbüro von unserer Kirche, verschiedene Versammlungshäuser von diesen 3 Kirchen, auch noch ein Versammlungshaus von der Church of Christ. Wir haben ein Pfahlhaus von unserer Kirche dort. Also es ist ziemlich, dieses Grundstück ist wirklich gesäumt von diesen 3 Kirchen. Also wir haben dort unsere Kirche, wir haben die Community of Christ und die Church of Christ. Und die Community und Church of Christ, das sind beides Abspaltungen unserer Kirche. Und wenn man sich den Tempel dort anguckt, das ist ein sehr unscheinbares Grundstück, weil es wirklich nur Wiese ist. Also da ist nichts Besonderes drauf. Aber es ist immer noch heute eben dieser heilige Grund, ein heiliger Ort, wo irgendwann ein Tempel unserer Kirche gebaut werden soll. Wer weiß, wie das alles passiert noch, aber wir wissen, der Herr hat alles in der Hand und dass auch mittlerweile der Kirtland-Tempel wieder in der Hand unserer Kirche ist und so weiter, was man sich auch nie hätte vorstellen können. Ja, also es bleibt spannend, wie es weiterhin mit diesem Tempel Lot vorangehen wird und was dort noch alles passieren wird.
Wem gehört denn das Grundstück gerade? Weißt du das?
Das gehört gerade der Church of Christ.
Ach, der Church of Christ. Weil ich habe mich schon gefragt, warum die Community of Christ nämlich ihren Tempel dort nicht gebaut hat, sondern ja. Drumherum.
Ja, okay. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Genau, der steht nämlich genau daneben. Das ist auch ein sehr interessanter Tempel. Der sieht aus wie so eine riesige Muschel. Ne? Also,
so ein bisschen Science-Fiction-mäßig.
Ja, genau. So. Kann man sich auf Google Earth mal ganz gut angucken. Das ist echt spannend. Oder einfach mal googeln, den Community of Christ Tempel. Ich meine nämlich, die haben auch nur einen.
Ja, das ist der einzige.
Und die Community of Christ, das war früher die reorganisierte Kirche. Und die Church of Christ wurde von einem Mitglied gegründet, das nicht nach Salt Lake mitgehen wollte. Die sind dann nämlich wieder zurück nach Independence gegangen und haben dann dort die Church of Christ gegründet. Also auch das ist quasi eine Abspaltung. Ja, und ich bin echt gespannt, wie das so in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren da aussieht, ja, und was mit diesem Grundstück, Tempelgrundstück noch passieren wird.
Ist interessant, ne? Wir sind genauso gespannt wie die Heiligen damals. Die dachten so, okay, was passiert jetzt mit Zion?
Ja.
Vielleicht werden die ein bisschen frustriert, dass sie sich denken so, ja, okay, so viel mehr haben wir jetzt auch noch nicht hingekriegt. Nee. Oder noch nicht rausgefunden. Aber es gibt eine Zeit für alles, ne?
Ja, hätte man damals nicht gedacht, ne? Dass so wie der Herr über Zion und Independence und Missouri gesprochen hat, würde man denken, dass jetzt heute Independence das Salt Lake von heute wäre, ne? Aber ja.
Das ist wahrscheinlich auch die Intention von den anderen beiden Kirchen gewesen, dorthin zurückzugehen. Ne? Aber ja, ich muss daran denken, wie missverstanden der Herr selbst auch war, als er das erste Mal in diese Welt gekommen ist. Und viele erwartet haben, die Mehrheit erwartet hat, dass er das wahrmacht, was für sein zweites Kommen gedacht ist. Und vielleicht missverstehen wir hier auch einige Dinge.
Ja.
Ne? Oder wie auch immer. Oder es war anders geplant und genau wie die Vereinigte Ordnung und das hat nicht geklappt und deswegen leben wir Plan B, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das noch ein Land, das relevant werden wird.
Ja, es hängt auch immer mit den Heiligen zusammen, ne? Also der Herr sagt ja auch, dass er den Menschen das Land geben möchte in Missouri, sofern sie treu sind und sofern sie das mit aller Macht anstreben. Und wir wissen, dass es auch damals Schwierigkeiten zwischen den Mitgliedern gab. Das ist nichts Neues heute, das gab es auch damals schon.
Ja.
Und wir werden auf jeden Fall noch viel darüber lesen, was sich so alles abspielt, wer wohin geht, welche Heiligen wohin gehen und so weiter.
Ja, das ist ganz interessant, wie sich das so zusammenfügt. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir uns die Geschichte anschauen, gerade jetzt im Buch Lehre und Bündnisse, weil man so ein bisschen besser verstehen kann manchmal, wie diese Offenbarungen zustande gekommen sind oder wie manche Worte gemeint sind vom Herrn, wie manche Worte bei den Heiligen angekommen sind, die der Herr gegeben hat. Und so ist das auch bei einem Vers, fiel mir etwas auf, was ich ganz interessant fand, was vielleicht auch heute sich eher widersprüchlich anhört oder für uns vielleicht eine Kluft zwischen Erwartungen und was wir bekommen zeigen kann und bedeutet. Wir haben hier in Lehre und Bündnisse 59, und Aileen hat es ja schon beschrieben, wie die Heiligen, welche Erwartungen die Heiligen hatten und wie sie sich gefühlt haben in der Zeit gerade um Zion herum, um diese ganze Entwicklung, die sie als Volk gerade gemacht haben. Und in Lehre und Bündnisse 59, Vers 4 sagt der Herr: Und sie werden auch mit Segnungen von oben gekrönt werden. Das ist noch nicht der ganze Vers, aber erstmal bis hier. Der Herr spricht hier zu den Heiligen, die nach Zion gekommen sind oder kommen werden. Also er verheißt hier für diejenigen, die treu sind, auf seine Worte hören, diese ganzen Strapazen durchmachen auf dem Weg dorthin, dass sie gesegnet sind, weil sie das getan haben und dass sie mit Segnungen von oben gekrönt werden. Und die Frage ist ja oft, wie stellen wir uns auch heute noch Segnungen vor? Wir glauben an Ruhe und Frieden, an Erfolg, an Sicherheit. Gerade die Heiligen damals waren ja auch schon die ersten Verfolgungen gewohnt und Anfeindungen. Hm. Und sie haben sich einen Ort gewünscht, an dem sie einfach, das hatten wir in den letzten Wochen schon beschrieben, dass sie schon ein bisschen enttäuscht waren, weil das nicht so ein fertiges Zion war, wie es in der Johannes-Offenbarung beschrieben wird, ne? Goldene Straßen und also die kommen nicht da an und alles ist super und sicher und Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir das so sagen. Sie wollten so etwas Fertiges haben. Und deswegen finde ich diesen Vers so interessant. Wir lesen den nochmal und dann ein bisschen weiter. Und sie werden auch mit Segnungen von oben gekrönt werden. Ja, und mit nicht wenigen Geboten und mit Offenbarungen zu ihrer Zeit. Diejenigen, die treu und eifrig vor mir sind. Und was mir hier auffiel, war, dass sie gekrönt werden mit Segnungen und Offenbarungen und mit Geboten. Und ich dachte, okay, ja, wir haben schon das Prinzip verstanden, dass der Herr sagt, wenn wir seine Gebote halten, dass das zu Segnungen führt. Aber hier sagt der Herr, ihr seid schon eifrig gewesen und ich gebe euch Segnungen, nämlich auch Gebote. Also Gebote sind auch Segnungen.
Denkt man gar nicht, ne?
Ja, richtig. Das, denkt so, das fiel mir auf.
So als erstes, ne? Ja, man denkt so, Gebote sind eher so der Käfig, der einen so hält und dann kriegt man vielleicht als Segnung noch so was zu essen in den Käfig oder so, aber...
Ja, ja, richtig. Ne? Wenn du dich an meine Regeln gehalten hast, dann... Ja. Aber dass die Regeln schon Segnungen sind und genau darum wollte ich mich damit beschäftigen, weil ich empfinde das zwar auch so, aber eben ich kann auch nachvollziehen, also mir wurden auch schon mal, ob jetzt durch den Herrn oder meine Eltern oder was auch immer, Rahmenbedingungen, Regeln in irgendeiner Art und Weise auferlegt, die ich unangenehm fand. Also ich verstehe das schon, dass man sich auch denkt so, hä, wieso? Ist doch eine Einschränkung. Und ich musste an ein Erlebnis denken, das ich mit meinen Kindern hatte, speziell mit meiner ältesten Tochter. Das ist schon einige Jahre her und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Ich werde es aber nochmal erzählen. Also es war so, dass wir zu Fuß unterwegs waren. Meine älteste Tochter, die war so 4, 5 Jahre alt. Mein Sohn ist 2 Jahre jünger. Und wir sind zu Fuß unterwegs gewesen, die beiden auf Laufrädern und die durften immer so ein bisschen vorfahren. Also wir sind auf dem Weg nach Hause gewesen, schon auch auf der Straße, die dann zu unserem Haus letztendlich führt, mussten nur relativ lange geradeaus gehen. Und die Straße ist aber so, dass mal ein Haus nach vorne versetzt ist, einmal nach hinten. Der Weg ist ja bei vielen Straßen nicht komplett gerade, sondern immer mal so ein bisschen gebogen. Und es war so, dass ich mit meiner Tochter abgesprochen habe, immer, dass ich ihr sage, wie weit sie vorfahren darf. Zum Beispiel bis zu der nächsten Laterne oder bis zu dem weißen Haus. Dann ist sie immer bis dahin gefahren. Mein Sohn auf seinem Laufrad hinterher, dann durften sie immer da an dieser Stelle warten, bis wir zu Fuß wieder angekommen waren bei ihnen. Dann habe ich eine neue Grenze gegeben, bis wohin sie fahren durften. Und kurz bevor wir zu Hause waren, ist ja ein weißes Haus, das sehr weit nach vorne versetzt ist. Man kann dahinter nicht sehen. Es sind dann nur noch, ja, 5 bis 10 Meter, bevor dann die Einfahrt zu unserer Wohnsiedlung kommt. Und da ist nicht mehr so viel los. Und das hat sich meine Tochter auch gedacht, weil ich sagte, fahr bis zu dem weißen Haus und dort treffen wir uns wieder. Was sie aber tat, war, sie fuhr weiter. Ich sah sie nicht mehr, mein Sohn hinterher, weil er sich davon inspiriert fühlt und das ja die ganze Zeit so gemacht hat, der kleine Knirps. Und dann sind die vorgefahren und ich konnte sie nicht mehr sehen. Bin schneller gegangen, habe versucht, sie einzuholen und habe sie dann erst vor der Haustür wieder gesehen. Und dann habe ich ganz schlimm mit meiner Tochter geschimpft, weil wir das abgemacht hatten, dass sie nur bis zu diesen bestimmten Punkten fährt und sich nicht daran gehalten hatte. Und das wurde eine sehr lange Diskussion, weil sie das nicht verstanden hat, warum ich ihr das gesagt habe oder warum ich jetzt wütend war. Sie sagte, ich kenne doch den Weg, ich bin doch kein Baby mehr, das war doch ganz nah an zu Hause dran, du denkst, ich kann das nicht, aber ich weiß doch, wie man danach noch nach Hause fährt. Und ich konnte das alles verstehen. Ich kenne den Weg, er ist wirklich nicht weit und ich wusste, sie weiß auch, wie sie ankommt. Aber es gab so ein paar Dinge, die mir natürlich auch klar waren. Dass sie nicht alle Gefahren kennt. Es hätte ein Auto aus der Ausfahrt kommen können. Ich habe nicht gesehen, wen sie da treffen. Ob sie vielleicht doch eine falsche Abbiegung nehmen. Mir war klar, dass sie auch für sich vielleicht sprechen kann, aber dass sie auch ein Vorbild für ihren Bruder war, der einfach immer dahin gefahren ist, wo sie hinfuhr, der noch sehr viel kleiner war und noch sehr viel mehr Hilfe von uns brauchte. Dass sie halt all diese Dinge nicht im Kopf hatte, die ich aus meiner Erwachsenenperspektive schon sehen konnte. Und als ich dort im Wohnzimmer gegenüber von diesem total trotzigen und frustrierten Kind saß, also ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, boah, so fühlt sich der Herr oder der himmlische Vater, so fühlen die beiden sich ganz oft mit uns, dass wir da sitzen und denken, meine Güte, ich weiß es doch besser, ich weiß doch genug, ich kenne den Weg, ich bin doch nicht mehr klein, ich habe doch schon so viel gelernt. Und er da sitzt und sagt, ja, aber ich weiß trotzdem noch mehr und du kannst dies und das nicht wissen und ich will dich doch nur beschützen. Und so ist das auch ganz oft bei uns, denke ich, dass wir das große Ganze nicht sehen und dass wir vor allen Dingen die Gefahren nicht sehen, vor denen wir beschützt werden, durch die Gebote, die unser himmlischer Vater uns gibt. Meine Mutter, die hat früher immer sehr gut und sehr gerne gekocht, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und das hat sie schon sehr früh gelernt. Sie war eine Zeit lang auch auf einer Hauswirtschaftsschule und hat dort von Grund auf gelernt, wie sie kochen kann. Und hat aber auch das perfektioniert mit der Zeit. Also sie ist eine recht gute Köchin gewesen. Was aber nicht so ihrs war, war Backen. Das mochte sie gar nicht, denn sie ist beim Kochen irgendwann in der Lage gewesen, zu improvisieren. Und sie betonte immer, dass das beim Backen nicht so gut funktioniert. Wir kennen das vielleicht, dass zu wenig Backpulver im Kuchen funktioniert nicht. Der Hefeteig hat vielleicht nicht genug Zeit von uns bekommen. der Sauerteig nicht genug Wärme, ne? Also so Dinge funktionieren dann einfach nicht.
Das erinnert mich gerade daran, dass ich neulich ein Rezept von einem Möhrenkuchen gegoogelt habe und dann habe ich eins gefunden und in den Kommentaren dazu hatte jemand geschrieben, ja, Möhren sind ja ganz nett, aber die enthalten ja ziemlich viel Zucker. Ich habe stattdessen Weißkohl genommen oder irgendwie so, also irgendein Kohl wurde da genommen.
Und dann, lecker!
Und dann war halt in dem gleichen Kommentar, ja, also das ist ja eine ganz nette Idee, dieser Kuchen, aber wenn er dann gebacken ist, schmeckt überhaupt nicht, der ist gar überhaupt nicht fluffig und hat gar keine Feuchtigkeit und schmeckt überhaupt nicht, schmeckt irgendwie nur so nach Brot und so. Und ich dachte so, ja Mensch, komisch, dass ein Möhrenkuchen ohne Möhren gar nicht so, also
das ist manchmal ein sehr kommt man gutes so Ideen. Beispiel.
Ja, man kann halt nicht einfach ja, so Sachen austauschen, ne? 1:1 oder so. Oder Sachen weglassen, das funktioniert beim Backen nicht, ja.
Ja, genau. Und das war so das, was meine Mutter immer gestört hat. Ich bin mehr so ein Rezeptkocher und Backer. Ich habe da nicht so viel Probleme mit, habe aber einen Mann, der sehr gut und sehr gerne kocht. Aber ich glaube, also auch so improvisiert und der riecht alles und weiß genau, welche Kräuter dazu passen. Also unglaublich.
Wahnsinn, ne?
Ja. Also Wahnsinn, wirklich. Ich ziehe meinen Hut davor, der kann um Längen besser kochen als ich. Aber ich glaube auch mit dem Backen hat der es halt auch nicht so, weil das da nicht passt. Und mir fiel dazu eine Schriftstelle ein, die finden wir dann später in Lehrum Bündnisse 130, 20 und 21. Da steht, es gibt ein Gesetz, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz beachten, auf dem sie beruht. Also es geht hier nicht um irgendeine willkürliche Anordnung von Vorlieben des himmlischen Vaters. Das haben wir schon oft betont und ich möchte es nochmal tun, sondern es geht darum, dass es hier celestiale, ewige Gesetze gibt, die einfach so sind, an die sich alle halten und an die wir lernen müssen, uns zu halten, um zurück nach Hause zu kommen und um selbst ein Gott werden zu können. Denn auch in diesem Zustand muss man sich an diese Gebote halten, um diesen Zustand behalten zu können. Wenn wir Weißkohl nehmen statt Möhren, dann funktioniert das nicht. Dann ist das einfach so. Dann sind wir halt frei gewesen, aber wir sind nicht zu dem Ziel gekommen, das eigentlich geplant war.
Bei dem Wort frei muss ich gerade selber an das denken, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Käfig, dass es oft so gesehen wird, ne? Die Gebote als ein Käfig, in den wir von Gott gesperrt werden oder von der Kirche, als wäre das etwas, was uns darin beschneiden soll, frei zu sein. Und was uns diese Freiheit nicht geben soll. Aber und wenn man das so sieht, wenn man sagt, okay, das ist jetzt der Rahmen, den der Herr, oder der Käfig, sag ich mal, in den der Herr uns setzt. Und dann erwartet er von uns irgendwann, wir verlassen diese Erde und dann ist der Käfig plötzlich nicht mehr da und wir müssen alles irgendwie alleine machen. Mhm. Ich habe das auch schon gehört, dass viele halt sagen, ja, wie sollen wir denn ein Gott werden, wenn wir in diesem Käfig sitzen und dann plötzlich, wie sollen wir uns selbst regulieren, wie sollen wir das lernen, wenn wir alles gesagt bekommen und alles vorgekaut bekommen sozusagen und gar nicht für uns selbst lernen können. Aber das ist eigentlich genau das, was der Herr nicht macht. Wir sind eigentlich frei in diesem Leben. Wir können jetzt fliegen. Und der Herr gibt uns, wie du das mit deinen Kindern gemacht hast, der sagt uns bis hierhin und nicht weiter, nutzt die Freiheit, die ihr bekommt, so, damit ihr lernt, wie ihr, wenn wir mal bei der Metapher Vogel bleiben, wie ihr euch in den verschiedenen Winden, wie ihr da am Fliegen bleiben könnt, wie ihr es schafft, euch bei Unwetter zu verhalten oder, ne, also weil diese natürlichen Gesetze, die denen auch ein Vogel folgen muss, auch die müssen erlernt werden. Und genauso wie die Mama-Vögel das machen mit ihren Babyvögeln, dass sie denen das, ja, also ne, die helfen denen zu wachsen und so weiter und irgendwann müssen sie dann selber mal fliegen, aber sie lernen das, sie sehen das bei ihren Eltern und so weiter und der Herr lässt uns Erfahrungen machen und er gibt uns die Entscheidungsfreiheit. Wir können auch schon früher aus dem Nest hüpfen. Wir denken, wir sind schon bereit. Und dann fallen wir vielleicht auf den Boden und sterben dabei geistig. Diese Gefahren, die es gibt, das ist halt eben, das ist die Sache, die du, was du schon gesagt hast, dass es nicht darum geht, ne, dieser willkürliche Gott, der sagt, das, was ich sage, gilt hier und wenn du das nicht, also ne, so, der uns halt klein halten will, sondern er versucht uns in der Freiheit, die wir haben, Regeln und Leitlinien an die Hand zu geben, um das optimale Ergebnis zu erzielen und um irgendwann selbst ausgebildet genug zu sein, um so groß, so stark und so mächtig zu sein und so sein zu können, um diese Verantwortung auch tragen zu können wie er.
Genau, das ist der Punkt. Und genau darüber hat auch Präsident Oaks bei der letzten Generalkonferenz im April 25 gesprochen. Er sagte, Gebote kennzeichnen den Weg, den der Vater im Himmel für uns vorgezeichnet hat, damit wir zum ewigen Leben hin vorankommen können. Also auch hier lesen wir raus, dass der Weg natürlich feststeht. Der Weg ist da, es gibt nur einen Weg, um zurück nach Hause zu kommen. Und die Gebote, die sind nicht willkürlich, wir haben schon darüber gesprochen, sondern sie sind die Wegweiser. Sie zeigen uns, wo der Weg ist. Mehr tun sie nicht. Aber auch nicht weniger. Es ist unglaublich wichtig. Ich muss daran denken, meine Männer, also mein Mann und mein Sohn, die sind gerade auf dem JM-Lager, kommen heute nach Hause. Und mein Mann hat mir gestern am Telefon erzählt, dass sie mit den Jungs geübt haben, wie sie einen Weg zurückfinden. Also sie sind vom Lager weggegangen. Und die Leiter haben ihnen noch den Weg gezeigt und dann gab es verschiedene Hilfen und Handhaben, wie sie dann den Weg zurück selbstständig, also die anderen waren dabei noch, die Leitungen, aber die Jugendlichen sollten dann den Weg nach Hause anführen und zeigen, wie sie ihn selbst finden. Und da ist die Frage, stellen wir uns in so einer Situation auch vor, dass das Kontrolle oder Willkür ist? Nein, wir wissen, es gibt ein Ziel, wo man hin zurückkommen soll, sein Lager, sein Zuhause, was auch immer. Und wir haben Hilfen dafür bekommen, um dies zu finden. Das würden wir auch nicht ungerecht finden oder uns eingeschränkt fühlen. Natürlich könnten wir meinen, so ja, ich nehme jetzt hier den anderen Weg und vielleicht gibt es auch manche Leute, die dann sagen, ja, vielleicht komme ich auch woanders lang. Und natürlich, ich kann auch einen Umweg gehen und komme vielleicht dann trotzdem am Ende an. Aber ich muss auch in Kauf nehmen, dass es ein Umweg ist, dass er vielleicht gefährlicher ist, dass es länger dauert, all diese Dinge. Also ich glaube aber, dass wir uns generell von einer Wanderkarte oder einer Navigation wenig eingeschränkt fühlen würden, sondern das eigentlich auch als Hilfe ansehen würden, den richtigen Weg zu finden. Und Präsident Oak sagte weiter, wer da meint, Gebote seien das Mittel, mit dem Gott feststellt, wer bestraft werden soll, der hat den Zweck von Gottes liebevollen Plan des Glücklichseins nicht verstanden. Auf diesem Weg können wir nach und nach die notwendige Beziehung zu unserem Erretter aufbauen und werden damit zunehmend seiner Macht würdig, die uns weiterhilft auf dem Weg zu dem Ziel, das sich Gott für uns alle erwünscht. Unser Vater im Himmel möchte, dass alle seine Kinder ins celestiale Reich zurückkehren, wo Gott und unser Erretter wohnen und ein Leben wie diejenigen führen, die sich in dieser celestialen Herrlichkeit aufhalten. Zur Zeit Joseph Smith wurden viele, viele Gebote und Bündnisse wiederhergestellt in recht kurzer Zeit. Da war natürlich vieles neu und viel auf einmal, was heute schon selbstverständlich für uns ist. Oder wir erinnern uns an die Israeliten, die, nachdem sie die Gebote bekommen haben, durch die Wüste wandern mussten unter der Führung von Moses, dass sie sich zeitweise beschwerten und eingeschränkter fühlten, zumindest das sagten, als in Ägypten in der Sklaverei. Da würde man auch denken so, hä, was soll das denn? Warum?
Ja.
Aber sie hatten viel mehr Gebote zu dieser Zeit und sie haben das auch teilweise als Einschränkung gesehen. Und auch wenn wir die Gebote jetzt schon haben, teilweise damit aufwachsen, als Neubekehrte, vielleicht auch viele Dinge neu sind, aber wir auch in einer Gesellschaft hier im Westen leben, die ja zum Beispiel auf den 10 Geboten trotzdem immer noch aufbaut, auch wenn vieles sich schon wieder verändert hat. Also wir kennen vieles davon, so oder so. Aber trotzdem leben wir in einer Welt, die uns immer mehr sagt, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern dass jeder seine eigene Wahrheit haben kann, dass es nicht nur einen ultimativen Weg gibt, sondern jeder seinen eigenen finden muss. Ne? Also es auch an dieser Sache wird wieder gekratzt und gerüttelt, damit wir diesen Weg nicht finden. Aber erinnern wir uns an Vers 4, da betont der Herr, dass Gebote und Offenbarung ein Segen, sogar eine Belohnung für Treue sind. Und Präsident Oaks spricht auch noch weiter über Bündnisse. Er sagt, Verordnungen und Bündnisse sind Teil des Gesetzes, das den Weg zum ewigen Leben absteckt. Verordnungen und die heiligen Bündnisse, die wir durch sie mit Gott eingehen, sind erforderliche Schritte und wichtige Schutzgeländer auf diesem Weg. Ich gehe davon aus, dass der Zweck von Bündnissen darin besteht, dass nach Gottes Plan die höchsten Segnungen denjenigen zuteil werden, die im Voraus versprechen, bestimmte Gebote zu befolgen und diese Versprechen dann einhalten. Also hier spezifiziert er nochmal Verordnungen und Bündnisse, dass das nochmal so extra Schutzgeländer sind. Nicht nur die Wegweiser, dass wir wissen, wo wir lang gehen müssen, sondern ja ein Geländer auf beiden Seiten oder eine hohe Mauer auf einem Weg, der steil runtergeht an der Seite, solche Dinge. und die wir eingehen können, ganz aktiv, zusätzlich, wenn wir genug Glauben haben, von denen wir schon im Voraus versprechen, sie einzugehen. Das habe ich halt auch mit meiner Tochter damals versucht, mit ihr abzuklären. Und sie hat sich ja auch die meiste Zeit dran gehalten, dass sie immer zu dieser Stelle gegangen ist, zu der wir verabredet hatten. Aber manchmal geht es uns auch so, dass wir eine Zeit lang durchhalten und irgendwann ist die Versuchung zu groß, doch aus dem Rahmen zu springen. Und dann kann uns das passieren. Aber es geht nicht darum, uns einzuschränken, es geht darum, uns zu beschützen. Und ich denke auch, wir als Erwachsene haben heute verschiedene Gründe, warum wir Gebote halten oder sie halt nicht halten. Mir sind da eingefallen, also ich kann zum Beispiel Gebote halten, weil ich mich genötigt fühle, unter Druck gesetzt. Ne? Und was wird dann aber passieren, wenn ich mich unbeobachtet fühle? Dann werde ich ja eher geneigt sein, sie auch zu brechen. Oder halt, ja, wenn ich mir unsicher bin, dann sie auch anzuzweifeln. Denn Angst und Zwang oder Druck, das ist kein Gehorsam. Dann haben wir es einfach nicht verstanden. Und dann fehlt uns etwas. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Gebote das sind, etwas, was uns unter Druck und in Angst versetzt vor einer möglichen Bestrafung, dann sollten wir nochmal in uns gehen, nochmal mit dem Herrn darüber sprechen und ein Zeugnis davon suchen, wie Gebote wirklich gemeint sind. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich Gebote halte, weil ich demjenigen vertraue, der sie gegeben hat. Und darunter verstehe ich zum Beispiel echten Gehorsam. Gehorsam ist ein schwieriges Wort, das von vielen Seiten anders gesehen werden kann, was manchmal als etwas wie Blindengehorsam verstanden wird, dass wir gerade als Deutsche uns auch vielleicht an unsere Geschichte erinnern in der Zeit des Nationalsozialismus, dass man dort das Wort Gehorsam eine ganz andere Bedeutung hatte. Es ist aber vielmehr so, dass wir auch, so sehr wir uns bemühen, manchmal Gebote für uns haben, die wir nicht hundertprozentig und voll und ganz verstehen können. Wir können durch das Einhalten anderer Gebote aber vielleicht sehen, ja, davon habe ich ein Zeugnis, dass ich dadurch gesegnet wurde. Oder ich habe eine Beziehung zum himmlischen Vater, dass ich sage, ich verstehe das nicht, aber ich vertraue ihm, dass er mir nichts Schlechtes will. Das ist auch ein guter Grund, fürs erste Gebote zu halten. Denn wir werden nicht voll und ganz immer alles verstehen können. Und dann brauchen wir diesen echten Gehorsam aus Liebe und Vertrauen heraus. Ich denke aber, die höchste Form, die wir in vielen Dingen schon erreichen können, die beste Art oder die höchste Form, Gebote zu halten, ist daraus, dass ich sie halte, weil ich ihren Zweck verstehe. Und ich glaube, das ist der Unterschied und das, was Jesus Christus gemeint hat, wenn er gesagt hat, dass er den Willen des Vaters tat, nicht weil er sich hat unter Druck gesetzt gefühlt, sondern oder weil er dachte, ja, okay, ich muss das jetzt aus irgendeinem Grund machen oder wie auch immer, sondern weil er verstanden hat. Weil er eins war mit ihm, weil er verstanden hat, worum es ging, warum diese Gebote wichtig waren und ja, warum es für ihn Sinn gemacht hat und für uns alle diesen Geboten zu folgen. Wenn wir uns mit einzelnen Geboten beschäftigen, vielleicht gerade denen, die uns schwerfallen, dann können wir in den meisten Fällen meiner Meinung nach auch diese höchste Form erreichen, dass wir erkennen, warum der Herr bestimmte Gebote gegeben hat. Oder wir probieren, der Herr sagt es ja selbst, wir sollen ihn dadurch prüfen, dass wir die Dinge tun und dann sehen, was es uns gibt, wo es uns hinbringen kann, diese Gebote zu befolgen. Auch diese Erfahrungen können wir machen, wenn wir in diesem Vertrauensvorschuss geben. Und er sagt, Lehre Bündnisse 82, Vers 8, 9 und 10. Und weiter, ich sage euch, ich gebe euch ein neues Gebot, damit ihr meinen Willen in Bezug auf euch versteht. Oder mit anderen Worten, ich gebe euch Weisungen, wie ihr vor mir handeln könnt, damit es sich zu eurer Errettung wende. Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage. Tut ihr aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Verheißung. Also der Herr betont auch hier nochmal, dass die Gebote dafür gegeben sind, damit wir seinen Willen verstehen, damit wir so handeln können, dass wir errettet werden und dass auch er verpflichtet ist, diesen Geboten, diesen zelestialen Gesetzen zu gehorchen und dass er das tut, weil er sie verstanden hat und dass er nichts tun kann, wenn wir außerhalb dieser Gebote uns befinden. Denn das ist keine Bestrafung, sondern er erklärt uns einfach, wie es funktioniert und sagt, hier in diesem Rahmen kann ich euch sagen, wie der Weg aussieht. Wenn ihr aber zur Seite schreitet oder aus diesem Rahmen herausgeht, dann kann ich euch nicht mehr beschützen.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit einem Kind, dem man die Schwerkraft erklärt, ne? Irgendwann träumen, glaube ich, alle Kinder irgendwie mal davon, fliegen zu können. Ich habe das auf jeden Fall immer. Wenn dann meine Eltern mir erklärt haben, was die Schwerkraft ist und warum sie da ist, beziehungsweise dass es sie einfach gibt, dann kann ich so sauer auf meine Eltern sein, wie ich will. Wenn ich dann vom Haus springe, dann setzt das trotzdem die Schwerkraft außer Kraft. Und solche Sachen, weil wir solche Dinge verstehen, akzeptieren wir. Also das ist ja eigentlich ein klassisches Beispiel mit der Schwerkraft. Das sind halt einfach Naturgesetze. Wenn wir uns nicht daran halten, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass wir die Konsequenz davon ertragen müssen. Und das wäre in dem Fall, mir das Bein zu brechen oder zu sterben oder so, wenn ich irgendwo von was Hohem runterspringe. Dann viele, oder wir manchmal auch, machen halt dann Gott dafür verantwortlich, der uns das erklärt oder der uns sagt, was wir tun sollen, was wir lassen sollen, damit wir nicht vom Dach springen. Dass wir auf ihn sauer sind, das hält uns nicht davon ab, nicht trotzdem die Konsequenzen tragen zu müssen davon. Und ich finde den Vers auch so interessant, den Vers 4, den du heute ausgewählt hast, weil auch die Heiligen kurz davor standen oder relativ kurz davor, Gebote zu bekommen, die später vorerst zurückgenommen werden würden noch, wie zum Beispiel das Gesetz der Weihung, also die Vereinigte Ordnung, in der sie gelebt haben. Das wurde ihnen gegeben und es wäre eine Krönung gewesen für sie eigentlich.
Das stimmt. Bis
sie heißt, eine Segnung, wenn sie danach gelebt hätten, wenn sie das geschafft hätten. Es hat aber nicht geklappt, sie haben es nicht geschafft, genauso wie Mose, ne, der das höhere Gesetz zerbrochen hat und gesagt hat, sorry, aber die sind da einfach noch nicht für bereit. Und der Herr nimmt uns dann diese Gebote, die uns dazu befähigen können, wenn wir uns daran halten, glücklicher zu sein, ein besseres, schöneres Leben zu führen, vielleicht mehr Fragen beantwortet zu bekommen oder einfach eine, wie Präsident Nelson es gesagt hat, eine höhere und heilige Art und Weise zu leben. Also erzählt uns das nicht auf, sondern wenn wir das bis zu einem gewissen Grad noch nicht schaffen, dann lässt er uns auch manchmal erstmal das, was wir bereits hatten und sagt, okay, lernt erstmal das und dann gucken wir weiter. Also genau. Es ist ein Schritt für Schritt und ne, also er sagt, dass wir das bekommen, wofür wir bereit sind, dass wir Gnade um Gnade und Weisung um Weisung bekommen und dass, wenn wir mehr Offenbarung uns wünschen, ne, dass auch mehr Offenbarung, sagt er hier auch, Offenbarung kommen mit mehr Geboten, weil je mehr wir wissen, desto mehr müssen wir uns einschränken. Und wenn wir Gebote ersetzen, weil Gebote bringt oft so negativen Beigeschmack, aber wenn wir das eben mit Wegweisern, wie du das gesagt hast, oder Richtungsweisern oder Navigationsanweisungen oder sowas, wenn wir das tauschen würden, dann wollen wir eigentlich doch je mehr, also mehr und mehr haben, oder? Also wenn ich daran denke, dass ich mein Navi, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich meine, manchmal nervt das auch, wenn der mir an jeder Kreuzung sagt, in 200 Metern rechts fahren. In 100 Metern rechts fahren.
Aber er warnt dich doch nicht vor.
Aber, ja, also ich möchte nicht, dass der mir erst nach 400 Metern sagt, dass ich eigentlich vor 200 Metern hätte abbiegen
müssen. Da hätten sie eigentlich
oder so.
Abbiegen müssen.
Richtig. Also wir wünschen uns doch mehr zu wissen, mehr zu erfahren und dadurch halt auch mehr zu lernen, wie wir uns verhalten müssen und in welchen Grenzen wir bleiben müssen, um letztendlich das zu bekommen, was wir uns wünschen.
Dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Das fasst es ziemlich gut zusammen. Ich habe zuletzt ein bisschen durch die PV-Lieder geblättert, weil ich mir überlegt habe, was für Lieder ich meinem Baby vorsingen kann, wenn es da ist. Oder jetzt auch schon, dass ich ihm das jetzt auch schon teilweise vorsinge, während er in meinem Bauch ist. Er tritt dann immer besonders, wenn ich singe. Das finde ich ganz süß. Und mir ist ein Lied mir ist ein Lied begegnet, das wir vielleicht oft übersehen. Wir singen das auch nicht so häufig. Es steht trotzdem auch im Erwachsenengesangbuch, sage ich mal so. Das ist das Lied 204, eins der kürzesten wahrscheinlich. Und dort heißt es, Gottes Gebote will ich befolgen, dann wandle ich sicher, dann finde ich Ruhe. Gottes Gebote will ich befolgen, wie es der Prophet sagt. Gottes Gebote, sie geben mir ewiges Heil. Und das fasst es so schön zusammen, obwohl es so ein kurzes und unscheinbares Lied ist, dass wir uns das mitnehmen können, wofür diese Gebote da sind. Und eben nicht, um uns zu unterdrücken oder einzuschränken, sondern um uns zu schützen, um uns zu führen.
Um uns zu krönen.
Zum ewigen Heil. Ja, und um uns zu krönen, das ist richtig schön, das stimmt. Also nehmen wir doch diese Wegweiser des Herrn als einen Segen, als eine Krönung an, statt als eine Einschränkung, damit wir alle gemeinsam und jeder für uns den Weg nach Hause finden können und uns nicht verirren.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.